Wesen, Wandel, Werke, Wirkung von Christen. Ja, ich liebe es halt, so ein bisschen schwierige Texte mir vorzunehmen. Und der Petrus hat im ersten Petrusbrief eigentlich einen ganz grossen Abschnitt diesen Themen gewidmet. Und man kann es vielleicht so zusammenfassen, ich nehme dir nicht alles durch, ihr müsst keine Angst haben. Man kann es so zusammenfassen, gute Werke aus gutem Wesen, also aus dem guten Inneren vom Menschen, überzeugen und kommen als Handlungspaket. Das überzeugt, das werde ich heute euch aufzeigen. Das Handlungspaket, das würde ich dann auf ein spätes Mal verschieben. Der ganze Abschnitt, den ich hier entdeckt habe, ist 1. Petrus 2, 11 bis mindestens 4, 2. Und was mich halt einfach fasziniert hat, ist, dass der Petrus den Christen also wie ein Wirkungskonzept vorlegt und sagt, hey, lebe das so in dieser Welt. Und die Lesung haben wir schon gehört, 1. Petrus 2, 11 bis 17. Und wenn ihr vielleicht daheim das wollt, nachschauen wollt, also da gibt es einfach so meine Bibelarbeit, die ich für mich so mache, und die PowerPoint, dann kann man das unter markusbrunner.faith und dann Schrägstrich Predigten oder eben abgekürzt markus.li, das kann man sich einfacher merken, oder markusli, Schrägstrich Predigten. Genau, und dort ist einfach das Oberste. Und wenn ihr selber keinen Zugang zu dem habt, dann könnt ihr ganz sicher jemanden fragen, wo ich das kann, ja, irgendwie mailen oder mein eigenes Skript ausdrucken. Also, wir kommen zu dem einen Punkt. Gute Werke aus gutem Wesen überzeugen. 1. Petrus 2, 11 bis 17. Und ich habe mir da so eine Tabelle gemacht. Das ist 1. Petrus 2, 11 bis 17. Und in dieser Tabelle habe ich da eingetragen. Das ist Vers 11. Dann geht es über Vers 12, 13 bis 15, 16 und 17. Wieso ich das so kompliziert mache, hat seinen Grund darin, dass das so zwei Spalten sind. Da ist das Wesen von Christen beschrieben und da ist Wandel, Werke, Wirkung von Christen. Genau, ist auf dieser Seite. Und ich fange jetzt zuerst an mit dem Wesen von Christen. Das ist nach der Elberfelder Übersetzung, das ist also eine wörtlichere Übersetzung, aber ich habe am Reis gesagt, ich bin dankbar, wenn er ein bisschen modernere nimmt. Wenn man es so hört, ist es gäbiger, wenn man eine moderne Übersetzung so hören tut. Der ganze Abschnitt fällt mit Geliebte an. Und dann im Vers 16, der endet mit als Sklaven Gottes. Und das ist eigentlich wie ein Spannungsbogen. Wir sind Geliebte und wir sehen uns selber als Sklaven Gottes. Also Geliebte Gottes, Sklaven Gottes. Und da zeigt uns eben die Bibel, dass wir teuer erkauft sind. Und in diesem Spannungsbogen, denke ich, bewegt sich auch irgendwo durch ein bisschen unser Leben. Also wir müssen uns vorstellen, dass nur ein Wort, das hat für die Urchristen, für die ersten Christen, hat das sehr, sehr viel bedeutet, für uns natürlich auch. Aber für sie war es wahrscheinlich noch ein bisschen gegenwärtiger gewesen. Weil der Gottesdienst ist nach 1. Korinther 11 eigentlich immer ein Teilter gewesen. Also, wir Zürcher sagen so, kanadisches Buffet. Berner sagen Teilter. Ich finde das Wort Teilter viel schöner, oder? Weil es eben das Teilen beinhaltet. Ist so ein Teilter gewesen. Das heisst, jeder hat sein eigenes Essen mitgebracht. Genauso wie jeder das, was der Geist Gottes immer Geistesgaben geschenkt hat, auch mitgebracht hat. Also man hat sowohl sich materiell sozusagen, also vom Essen her, auf den Gottesdienst vorbereitet. Wie ist man sich auch bewusst gewesen, ich bringe auch eine Geistesgabe mit. Was der Geist Gottes mir so also zeigen tut für die Versammlung. Darum heisst es, wenn ihr zusammenkommt, Brüder, hat jeder von euch etwas. Und dass jeder hat etwas zu essen gehabt und jeder hat etwas zum Weitergeben gehabt. Das war so ein bisschen die Erwartung. Und das waren natürlich Hauskirchen. Man hatte damals ja keine Kirchen gehabt. Nur in Jerusalem hatte man einen Tempel gehabt. Dort konnten die Christen sich da in einem Nebengebäude vom Tempel versammeln. Aber sonst hat man das nicht gehabt. Und dann ist man also angesessen. Und die Teile war immer im Sinn von einem Herrenmahl, im Sinn von einem Abendmahl. Das heisst, man hat bei dem Essen daran gedacht, dass Jesus Christus sein Leib für uns gebrochen hat und sein Blut für uns fliessen lassen hat. Und dann nachher, ich nehme an, dass es nachher war, vielleicht war es aber auch vorher, hat man die Geistesgabe geteilt. Das heisst, jeder hat etwas dazu beigetragen. Und dass der ganze Gottesdienst ist prägt von dem, dass Jesus Christus sein Leib für uns gebrochen hat und sein Blut für uns fliessen lassen hat. Und das hat man Sonntag für Sonntag, das ist ja der Auferstehungstag, hat man das gefeiert mit dem Essen. Und darum, wenn da heisst, Geliebte, da haben die Christen, die diesen Brief gelesen haben und wahrscheinlich vorgelesen bekommen, man hat natürlich kein Buchdruck gehabt, oder? Das ist... Die Schriften, die sind extrem wertvoll gewesen. Man hat das höchstens einfach können abschreiben und dann eben in der Gemeinde vorlesen. Also wenn man das vorgelesen hat, Geliebte, dann ist das denen völlig klar gewesen. Ja, Jesus Christus hat sein Leben für uns hingegeben. Er ist der Sklaventod gestorben für uns. Er hat sich erniedrigt bis zum Tod, Philipper 2, ja, bis zum Tod am Kreuz. So hat Jesus Christus uns erkauft, mit seinem eigenen Blut. Wir sind Geliebte. Und jetzt, wir Schweizer, wir kennen sehr gut das Sprichwort, wer zahlt, befiehlt. Das scheint mir irgendwo durch, biblisch zu sein. Das ist auch da so. Wer zahlt, befiehlt. Jetzt sind wir eben Erkaufte und da wird das Wort Sklave gebraucht. In moderner Übersetzung ist es ein bisschen anders übergebracht, aber das ist auch vom Urtext so. Da wird das Wort Sklave gebraucht, ist aber nicht die Meinung, dass wir nicht mehr davon laufen könnten. Also wir sind nicht Sklaven wider Willen, sondern wir sind Sklaven, weil wir das selber so wollen. Aber weil Jesus sich für uns ganz erniedrigt hat und der Sklaventod gestorben ist, erwartet er jetzt von uns, dass wir die Liebe erwidern und eben auch sein Sklaven werden. Er ist unser Sklave geworden und wir werden sein Sklaven. Das ist die höchste Liebessprache, die man überhaupt haben kann. Weil die Liebessprache ist dienen. Also ich diene dir, ich tue mich dir unterordnen. Ich tue dir dienen, weil ich dich liebe. Und Jesus Christus hat uns dient, er hat alles, sich total erniedrigt, alles hergegeben. Und jetzt will er, dass wir alles für ihn hergeben. Und so ist der Sklave Gottes gemeint. Das ist ein wunderschöner Spannungsbogen da. Und da sind wir aber auch Beisassen und Fremdlinge, weil wir ja erkauft worden sind von Jesus Christus, gehören wir jetzt ihm. Und wir sind in der Himmelswelt jetzt eigentlich beheimatet. Wir sind Himmelsbürger, sagt die Bibel. Und darum sind wir auf dieser Welt nur noch Beisassen und Fremdlinge. Ich habe gemerkt, dass in den USA, und ich finde, in der Schweiz gibt es auch langsam so Tendenzen, in den USA gibt es so ein nationalistisches Christentum. Das kommt immer mehr. Also ein Christentum, das total patriotisch ist. Das ist ein positiver Ausdruck. Und dann kann es vielleicht manchmal eben dann wirklich überkippen, dass es nationalistisch wird. Und das finde ich ein bisschen bedenklich. Weil ein nationalistisches Christentum vergisst vielleicht, dass wir ja auf dieser Welt nur Beisassen und Fremdlinge sind. Wir sind in erster Linie einfach Christen. Wir gehören Christus. Und erst dann sind wir Schweizer. Und die amerikanischen Christen müssen sich genau das Gleiche sagen. Sie gehören in erster Linie Christus. Und erst dann sind sie amerikanische Bürger. Also Nationalismus hat meiner Meinung nach im Christentum nichts zu suchen. Dass wir uns aber dann am Staat unterordnen, zu dem kommen wir noch, das ist völlig so gewollt. Also ich rede nicht gegen den Staat, überhaupt nicht. Die Bibel redet nirgends gegen den Staat. Aber es ist klar, wir sind Botschafter in dieser Welt. Wir sollen uns identifizieren mit Jesus Christus. Darum werden wir ja Christen genannt, nehme ich an. Weil wir seine Botschafter sind. Weil wir seine Botschaft in die Welt hineinsprechen und hineinleben. Wir sind Freie. Das ist immer noch das Wesen von Christen. Wir sind Freie. Das heisst von Sünden frei. Das ist eine Berufung und das ist eine hohe Berufung. Ich habe jetzt gerade wieder gelesen, es kommt jetzt gerade in den Medien wieder ein bisschen mehr. Und Gott sei Dank kommen jetzt in den Medien langsam so ein bisschen Berichte auch über die Schwierigkeit eigentlich von dem Thema Pornografie. Mich hat es gedacht, längere Zeit ist das völlig verharmlost worden und es wird auch jetzt noch verharmlost, aber sehr stark verharmlost worden. Und fast ein bisschen im Sinn, so wie, ja, das ist eben auch eine Möglichkeit und so weiter. Das ist nach wie vor da, die Meinung. Aber inzwischen gibt es so eine Stimme, von erst an die 20-Minuten-App ist das jetzt mal vorgekommen, das hat mich so also positiv überrascht. Eine Stimme, wo jemand, ein Mann, sagt, jawohl, ich bin pornosüchtig gewesen. Und das hat mein Leben und meine Beziehung zu meiner Partnerin fast zerstört. Und ich habe gemerkt, ich muss von dem wegkommen. Und das ist kein Christ. Man merkt irgendwie vom Zusammenhang, das ist nicht ein Christ, der das sagt. Und ich habe gedacht, hey, Chapeau. Also Chapeau, dass der dazu steht. Ich meine, 20 Minuten App, oder? Und ja, dass er so bekennt und auch sagt, er ist das jetzt angegangen. Und auch mit seiner Lebenspartnerin hat das dann ihr mal so erzählt und gesagt, hey, ich habe ein Problem. Und ja, und das ist offensichtlich ist er da einen Schritt ins Licht hineingegangen. Und da sind wir Christen, wir sind dazu berufen, Vorbilder zu sein in dem. Es ist nicht so, dass wir Christen nicht Probleme hätten mit dem. Das wissen wir alle gut. Wir haben auch Probleme mit Sucht. Aber wir fighten gegen sie. Mit der Kraft vom Geist Gottes, sonst kommt es nicht gut. Aber wir sind als Christen dazu berufen, im Licht zu wandeln. Wandelt im Licht, wie er im Lichte ist. So habt ihr Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Schuld. Das ist unser Ehevers. Der ist da, 1. Johannes 1, 7, der ist in unserem Ehering. Also nur eine Bibelstelle, sonst hätte ich nicht Platz gehabt. Ist in unserem Ehering eingraviert. Im Licht wandeln bedeutet als erstes Mal, ich zeig mich Jesus Christus so, wie ich bin. Ich höre auf, Versteckis zu spielen. Wie Adam und Eva, gerade vor allem am Anfang, auch haben sie von der verbotenen Frucht haben sie so viel Versteckens gespielt. Das ist der Mensch. Haben sie gemerkt, da kommt Gott, so viel sich verstecken. Ich bin ja nackt. Und wenn wir so ins Licht hineingehen zu Jesus, ich denke, das ist wie so ein, das ist so ein ganz entscheidender Moment. Wenn man so ins Licht zu Jesus hineingeht, merke ich, wow, ich bin eigentlich nackt. Ich habe ihm nichts zu bieten. Und das ist so ein wie ein Moment, wo man denkt, was kommt jetzt? Und dann auch in der Beziehung. Wenn man eine vorsätzliche Sucht plagt wird, in der Beziehung dazu stehen, hey Schatz, ich muss dir mal etwas sagen. Was sagt sie echt? Natürlich, eine Frau wird wahrscheinlich geschockt sein, wenn ein Mann sagt, ich habe ein echtes Problem mit Pornografie. Es kann aber umgekehrt sein, dass eine Frau das einem Mann sagt. Ich habe ein echtes Problem. Aber diesen Moment, den gilt es einfach auszuhalten. Wenn wir wandeln im Licht, wie er im Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Da haben wir eben wirklich Gemeinschaft, weil wir nicht mehr Verstecken spielen. Weder vor Gott noch voreinander. Natürlich muss man nicht gerade irgendwie jedem gegenüber alles offenlegen, oder? Das würde ich davon abraten. Aber jetzt vor allem auch in unseren Partnerschaften, in unseren Ehe, aber auch in Freundschaften. Gerade auch in Männerfreundschaften oder Frauenfreundschaften. Dazu stehen und sagen, hey, lass, wie heisst du eigentlich in diesem Lebensbereich? Oder vielleicht mal fragen, hey, wo bist du eigentlich am Kämpfen? Wo ist dein Schlachtfeld? Wir haben alle unsere Schlachtfelder. Manchmal sind es mega toughe Schlachtfelder. Und wenn wir vielleicht das Vorrecht haben, dass wir wirklich durch den Geist Gottes von den ganz krassen Süchten dürfen befreit werden, dann haben wir immer noch unser Schlachtfeld. Und das allerletzte Schlachtfeld bleibt immer, ist unser Maul. Da sind wir immer dran. Bis zum Schluss. Immer nach Jakobusbrief, denke ich. Ja. Und dann, wenn wir so Sachen dann wie offenlegen, dann haben wir Gemeinschaft. Und dann brauchen wir aber eben auch Vergebung. Gerade jetzt in einer Ehe, in einer Partnerschaft, dann braucht man auch Vergebung, oder? Wenn man dann so etwas sagt. Und darum, wenn wir wandern im Licht, wie er im Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Schuld. Was für ein Vorrecht. Darum finde ich, sind wir Christen als erstes zu dieser Freiheit berufen. Und die Freiheit, die fällt an, indem wir das offenlegen. Sobald man die Sünde verratet, tun wir mal den ersten und den wichtigsten Schritt, dass wir der Sünde Kraft, schon mal das Rechtstück an Kraft wegnehmen. Weil dann gehen wir wie aus dem geheimen Bund raus. Wir verraten die Sünde. Das ist gut so. Und dann geht es weiter. Der Geist Gottes will uns in die Freiheit hineinführen. Und dann da, nicht als solche, die Freiheit als Deckmantel der Bosheit haben. Ja, wenn man natürlich uns bewusst ist, hey, ich bin frei in Christus. Wir sind frei. Das ist ja herrlich, oder? Wir sind frei. Wir dürfen das Leben gestalten. Wir dürfen so vieles dürfen wir entscheiden, in der Freiheit leben. Und jetzt einfach immer, gerade der 5 kommt das auch, da kommt immer wieder mal das Wort der Mahnung, hey, aber bitte mach die Freiheit nicht zu einem Deckmantel für triebgesteuerter Egoismus. Wo man dann einfach ellbögelt und sagt, jawohl, ich bin frei. So ist das nicht gemeint. Das ist immer wieder ein Wort der Mahnung, das in der Bibel immer wieder vorkommt. Die Christen sind als Übeltäter verleumdet worden. Und das kommt bei uns vielleicht auch immer wieder mal vor. Vielleicht in Zukunft auch wieder ein bisschen vermehrt, dass man als Übeltäter beschimpft wird. Gerade auch, weil vielleicht die Menschen manchmal nicht verstehen. Ja, der Text zeigt uns auch das Wesen der Sünde. Also er zeigt uns nicht nur unser Wesen, er zeigt auch das Wesen der Sünde. Dass ihr euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, enthaltet. Das finde ich so einen wertvollen Begriff. Es geht da nicht um Himmel und Hölle, sondern der Petrus sagt uns, schaut, die fleischlichen Begierden. Man kann sagen, das Fleisch kann man vielleicht übersetzen ins moderne, in unsere moderne Sprache mit triebgesteuerter Egoismus. Das ist für mich so, das kommt dem ganz nahe, was mit Fleisch gemeint ist, wenn es um den alten Mensch geht, um den sogenannten natürlichen Mensch. Das ist der Mensch, der von seinem eigenen Egoismus getrieben wird. Und das ist eben ein triebgesteuerter Egoismus, ein zerstörerischer Egoismus. Und diese Begierde, die streitet gegen unsere Seele. Das heisst, die machen unser Leben kaputt. Eben, nichts mit Freiheit. Sondern sie machen unser Leben kaputt. Sie würgen das Leben in uns ab. Und darum ist es so wichtig, dass wir die triebgesteuerten Egoismus-Sachen, dass wir die als Feinde erkennen. Da ist der geistliche Kampf gefragt. Und wenn ich nochmal jetzt zurückgehe zur Pornografie, dass man eben dort wirklich auch gesagt hat, das ist ein Feind. Der macht meine Beziehung kaputt. Der macht mein ganzes natürliche Verlangen, das Gott in mir geschenkt hat, bringt der durcheinander. Das ist ein Feind. Der macht meine Seele kaputt. Dass man das erkennt und sagt, okay, na warte, ich kämpfe. Aber dann ist wichtig, nicht aus eigener Kraft, weil die eigene Kraft die bringt da nicht so wahnsinnig viel an, weil die fleischliche Begierde, die triebgesteuerte Egoismus Schiene, die ist stärker als unser Wille. Aber der Geist Gottes ist noch stärker. Und wenn wir in die Sklaven Gottes Freiheit hineinkommen und der Geist Gottes in unserem Leben regieren lassen, werden wir mehr und mehr frei von diesen Trieben, die uns zerstören wollen. Und jetzt wechsle ich die Zeiten und wir gehen noch hier rein. Und führt euren Wandel unter den Nationen gut, damit sie, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen. Also Christen, sagt Petrus, sollen so leben, dass sie gute Werke tun, aus der Kraft vom Geist Gottes, als Geistesfrucht, gute Werke tun, die man sehen kann. Also, wo man wirklich wo eine Sichtbarkeit da ist. Finde ich herausfordernd. Aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen. Und jetzt denkst du vielleicht, ja, also, ich probiere das schon lange in meiner Familie. In meiner Bekanntschaft. An meinem Arbeitsort. Im Verein. Ich probiere das schon lange. Aber die verherrlichen Gott nicht. Aber vielleicht kommt eben der Tag, wo sie das machen. Gott verherrlichen am Tage der Heimsuchung. Also wenn wir aus der Kraft vom Geist Gottes einen guten Wandel führen, gute Werke tun, dann, sagt Petrus, werden die Leute Gott verherrlichen, und zwar wenn? Am Tage der Heimsuchung. Und wenn da eben steht, am Tage der Heimsuchung, dann ist schon klar, das ist nicht jeder Tag. Also wenn wir gute Werke tun, einen guten Wandel führen, tun wir eigentlich investieren auf einen Tag, wo der Tag der Heimsuchung ist. Und dann an diesem Tag ist die Chance da, dass sie Gott verherrlichen werden. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist das für ein Tag? Jetzt, wenn man ein paar moderne Übersetzungen liest, dann wird das als Gericht übersetzt. Am Tage des Gerichts. Es ist sehr schade, dass das so übersetzt wird. Weil das Nomen, also das Hauptwort, das da vorkommt, es kommt im Neuen Testament nur viermal vor. Und es kommt nur zweimal ungefähr im gleichen Sinn vor. Eben einmal da und einmal im Lukas 1944. Und jetzt im Lukas 1944 kommt es vor, das ist die Stelle, wo Jesus nach Jerusalem reitet, auf dem Esel, auf Jerusalem runterschaut und sagt, Jerusalem, Jerusalem, wenn du doch erkannt hättest, wer da kommt. Jetzt aber, wo du das nicht erkennst, siehe, da wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Und die Zeit der Heimsuchung ist eben genau die Zeit, wo Jesus eben da ist. Wo sie Jesus als ihren Messias hätten erkennen können. Das ist die Zeit der Heimsuchung. Das Gericht ist erst 70 nach Christus gekommen. Das, was Jesus prophezeit hat, das ist 70 nach Christus dann eintreten. Also die Zeit der Heimsuchung ist nach Lukas 1944 ganz klar nicht das Gericht, sondern es ist eine Gnadenzeit, wo Jesus quasi vor unserer Tür steht und anklopft. Und dort ist es um Jerusalem gegangen und ich bin überzeugt, da geht es eben um unsere Tür, beziehungsweise um die Tür von diesen Menschen, die noch nicht an Jesus glauben. Und ich bin überzeugt, dass man das positiv übersetzen muss. Ich habe gedacht, ich muss natürlich schon ein bisschen schauen, ob das wirklich alles stimmt, was ich jetzt sage. Und ich habe das Griechisch-Deutsch-Lexikon dafür genommen, habe dort nachgeschaut. Und dort hat es geheißen, das können wir sowohl positiv wie negativ auslegen. Und die meisten drücken es positiv auslegen. Aber ich habe gemerkt, bei den deutschen modernen Übersetzungen tun es leider die meisten negativ übersetzen. Das ist sehr, sehr schade, finde ich. Weil ich finde, es macht positiv eigentlich viel mehr Sinn. Eigentlich, ja? Also, das bedeutet das eben, wenn ich jetzt als Zeuge Christi lebe, einen guten Wandel führe, gute Werke tue, die man sehen kann, also inspiriert durch den Geist Gottes, dass ich dann eigentlich investieren tue. Ich tue sehr. Ich tue sehr. Und irgendwann kommt ein Erntetag. Aber das ist individuell in jedem Leben ein anderer Tag. Ich denke aber auch, dass es mehrere Tage sind. Und das ist so ein Tag, wo Jesus anklopft. Und an diesem Tag gilt es, dass die Leute ihre Herzenstür aufmachen können und Gott verherrlichen. Beim Paulus zum Beispiel war das der Tag, wo er nach Damaskus geritten ist. Also gegangen ist. Und da ist Jesus ihm begegnet. Das ist der Tag von seiner Heimsuchung. Bei manchen ist es manchmal auch ein Schicksalsschlag, sogenannter. Kann auch ein Tag der Heimsuchung sein. Wo vielleicht Gott genau dann ganz speziell an die Herzenstür klopft und sagt, hey, mach dich auf, ich will dich segnen, ich will dir begegnen. Ich will dir zeigen, dass du geliebt bist. Und dass das, was du von dem und dem Christ gehört hast, und das, was du denkst, hast, irgendwie hat die Person einfach etwas, was ich nicht habe. Das kann ich dir geben. Und nur Jesus kann es ihnen geben. Genau, bis dahin. Ich habe gemerkt, ich komme im Juni wieder. Und ich habe gedacht, ich könnte im Juni weiterfahren. Ich bin einfach total in diesem Text drin, weil mich das so wahnsinnig begeistert, dass der Petrus da nicht einfach nur so sagt, macht, tönt und irgendwie sowas, sondern dass der Petrus ein ganzes Konzept der ersten Christen anlegt und sagt, hey Leute, schaut, so funktioniert das. Das ist eigentlich ein altes Evangelisationskonzept, wo man aber einfach muss erkennen, dass es da theologisch gesehen um Heiligung geht und da geht es dann um Evangelisation. Also es geht um unser Leben, Jesus Christus in uns und es geht aber auch, eben, dass wir Jesus Christus bezeugen. Oder eben, wie man es auch sagen kann, wir sind nicht von der Welt, das ist da, wir sind nicht von der Welt, aber wir sind in und für die Welt. Und jetzt möchte ich gerne mit einer Art stille Gebetszeit schliessen. Der Tag der Heimsuchung. Das wünschen wir uns doch für manche Menschen. Dass der Tag der Heimsuchung, der Tag der Gnade, wo Jesus an die Herzenstür klopft, an einem, von einem Menschen, dass das könnte geschehen. Und ich bin eigentlich überzeugt, dass wir für das beten dürfen. Dass die Personen, die wir vielleicht schon lange auf unserer Gebetsliste haben, dass diese Personen so einen Tag erleben dürfen. Und darum bitte ich jetzt, Ariel, dass du hier am Klavier so eine Melodie spielen würdest. Und in dieser Zeit können wir einfach unsere Liebe, die wir immer wieder dafür beten, unsere Liebe Jesus Christus anvertrauen. Ihr dürft das einfach leislich machen. Ihr dürft auch flüstern. Darum ist es gut, wenn die Musik spielt. Ihr dürft auch leislich beten. Das ist alles okay. Und einfach die Personen wirklich so Jesus Christus anleiten. Und da bitten wir, dass ein Tag der Heimsuchung im positiven Sinn, dass Jesus Christus eure Herzenstür klopft. Für unsere Liebe bittet. Und ich fände es schön, wenn wir jetzt aufstehen würden und jetzt Jesus auch einfach einmal mehr willkommen heissen in unserem Herz. Er tut auch bei uns vielleicht immer wieder mal anklopfen. Offenbarung 3, 22, wo das steht, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Das ist an Christen gerichtet, das Wort. Auch wir Christen haben es immer wieder mal nötig, dass man wieder in die erste Liebe wieder zurückfindet, so Momente haben, ich sage mal, einen romantischen Moment mit Jesus haben. Bitte euch aufzustehen und ich bete. Herr Jesus, wir sagen dir danke, dass du immer wieder mal unsere Herzenstür klopfen tust, weil du Herr, König und Erlöser willst sein in unserem Herz und das bist du auch. Und weil du willst wohnen in unserem Herzen, und das tust du auch. Und einmal mehr sagen wir einfach, Herr Jesus, bist willkommen. Regiere du in allen Lebensbereichen und einfach in unserem ganzen Herz, in unserer ganzen Seele und in unserem ganzen Leben. Bist du der König. Bist du der, der uns als der gute Hirte leitet und führen tut. Auf deine Stimme, wenn wir hören. Wir sind deine Schafe. Und so segne ich euch im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist, dass ihr dann hingeht in dieser Gewissheit, dass ihr Geliebte seid und dass ihr Jesus Christus gehört. Amen.